Ich muss diesen Vortrag heute Morgen beginnen mit einer Nachlieferung. Mir ist, wenn mich mein Gedächtnis nicht ganz trügt, eingefallen, dass ich einen ganz wichtigen Begründungssatz ausgelassen habe. Warum, weiß ich jetzt nicht. Aber es handelt sich um die Erzählung von Shalom ben Korin auf dem Boden Israels mit einer Reisegruppe. Ihr werdet euch hoffentlich noch daran erinnern, der die ganze Gruppe durcheinander gebracht hat mit der Behauptung, Jesus könne der Messias nicht sein. Und er hat auch eine Begründung dazu gesagt, und die habe ich gestern Abend nicht gesagt. Ich habe gleich auf meine Antwort hin abgehoben, weil ich ihm geantwortet habe mit Karl Heim, Lösung der Schuldfrage am Kreuz und Lösung der Machtfrage bei seiner Wiederkunft. Weil er nämlich behauptet hat, Jesus könne der Messias deshalb nicht sein, weil, ich höre den Tonfall heute noch, ist Friede auf Erden geworden? Nicht die Ankündigung bei der Geburt Jesu, der Engel, Friede auf Erden? Und nun hören wir genau hin, in den Menschen seines Wohlgefallens, so heißt es dort. Aber nun war seine Auffassung, ja, ist Friede auf Erden geworden und jeder weiß, es gibt Krieg und Streit bis heute. Also seine Begründung lief darauf hinaus, weil nicht Friede auf Erden nach seiner Vorstellung geworden ist, deshalb kann es Jesus nicht gewesen sein. Und seit darum ist es so wichtig, dass wir auf die Wiederkunft Jesu kommen. Denn mit der Lösung der Machtfrage ist auch die Lösung der Friedensfrage verbunden. Also das als Nachlieferung zu gestern Abend. Aber damit sind wir auch bereits schon bei dem Thema von heute Morgen. Denn mit der Lösung der Machtfrage ist ja nicht einfach alles mit einem Schlag erledigt. So wenig alles erledigt ist damit, dass wir ja mitherrschen. Das war ja der letzte Punkt. Worauf warten wir eigentlich? Ich war, wir werden mitregieren. Wir werden beauftragt. Aber wozu denn? Beauftragt zu dem, was das Endziel unserer Hoffnung ist. Und was ist es? Jetzt machen wir bitte hinter dieses Thema, das Endziel unserer Hoffnung, einen Doppelpunkt. Und wer mitschreiben will, der kann das tun. Und nach dem Doppelpunkt kommt jetzt der Satz, der Tod wird nicht mehr sein. Als Bibelkenner wissen wir, dass das ein Satz ist aus dem 21. Kapitel im Buch der Offenbarung. Der Tod wird nicht mehr sein. Im Zusammenhang mit der Aufzählung dessen, was alles zu dem Neuen gehört. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir beobachten bei diesen Formulierungen, dass hier immer die negativen Dinge gesagt sind. Also was nicht mehr sein wird. Also Dinge, die wir aus unserem Erfahrungsbereich gut kennen. Leid, Geschrei, Tränen, Schmerz, das ist unser Erfahrungsbereich. Und nun wird angekündigt, das alles wird nicht mehr sein. Auch der Tod wird nicht mehr sein. Was das nun im Einzelnen heißt, will ich heute Morgen versuchen darzulegen. Dazu habe ich 5 Fragen gestellt. Erste Frage, was ist der Tod, von dem hier die Rede ist? Zweite Frage, wer hat die Macht des Todes? Dritte, wenn wir vom Tod überhaupt sprechen, dann müssen wir auch die Frage stellen, na, was ist denn dann der zweite Tod? Von dem ist in der Offenbarung die Rede. Wie geschieht die Überwindung des Todes? Und was ist die Zielsetzung der Todesüberwindung? Das sind 5 Fragen. Erste Frage, was ist der Tod? Würde man heute eine Umfrage machen, landläufig, Umfragen sind an der Tagesordnung, dann würden viele bestimmt sagen, mit dem Tod ist alles aus. Das ist so die Standardantwort von solchen, die einfach dahin leben. Mit dem Tod ist alles aus, eine Schutzbehauptung, denn ganz sicher kann er keiner sein. Auch wenn er meint, es lautstark behaupten zu können. Das kann also keine Antwort sein. Ich habe im Bibellexikon von Fritz Rienecker nachgelesen, da wird von einer doppelten Bedeutung gesprochen. Die erste, der Tod ist der Abschluss des Menschenlebens, der am Abschluss des Menschenlebens eintretende Zustand. Das ist natürlich lexikalisch formuliert. Der am Abschluss des Menschenlebens eintretende Zustand ist die eine Bedeutung. Die andere, jetzt hören wir, eine fast personhaft beschriebene Macht, die diesen Zustand herbeiführt. Eine fast personhaft beschriebene Macht. Das leitet Rienecker oder die, die da mit an der Herausgabe tätig waren bei diesem Bibellexikon, aus der Bibel ab. Das heißt der Bibellexikon. Eine fast personhaft beschriebene Macht, die diesen Zustand herbeiführt. Das hat sich auch in der Malerei, in der Kunst niedergeschlagen. Wenn vom Tod gemalt wird, dann kommt der Sensenmann, dann kommt das Gochengerüst und er hat dann die Sense in der Hand. Das sind da bekannte Dinge. Eine fast personhaft beschriebene Macht. Nun ist damit auch nicht alles erklärt, ist ja klar. Ein Bibellexikon kann auch nur zusammengefasste Gedanken bringen. Auf jeden Fall müssen wir bei der Frage, was ist der Tod, eine wichtige Unterscheidung vornehmen. Und ich meine, da fängt es bei uns vielfach schon an zu straucheln. Gerade auch bei Aussagen, die Jesus gebracht hat. Er wird den Tod nicht sehen ewiglich. Er wird gewisslich nicht sterben und wie sie diese Dinge heißen. Wenn wir diese Unterscheidung jetzt treffen, lösen sich manche Aussagen in der Bibel und es wird uns erklärt. Erstens, der Tod ist ein leiblicher Tod. Das ist der Akt des Sterbens, die Trennung der Geistseele vom Leib. Aber dieser Akt des Sterbens, dieses Hinausgehen aus der sichtbaren Welt, bedeutet absolut nicht das Aufhören unserer Existenz. Die Schutzbehauptung, wie dem Tod ist alles aus, die kann ja bei manchen daher rühren, dass sie Sorge haben, wenn das alles mal rauskommt, was in meinem Leben passiert ist, dann ist das nicht arg erfreulich. Also lieber mit dem Tod alles aus. Nein, es gibt kein Aufhören unserer Existenz, auch durch das Sterben nicht. Auf diesen Akt des Sterbens wirft 1. Mose 2, Vers 17, ein entscheidendes Licht. Da sagt nämlich Gott, das ist die Geschichte vom Sündenfall, da sagt Gott, von welches Tages du von der Frucht essen wirst, wirst du gewisslich sterben. Oder wenn wir das wörtlich nehmen, wirst du ein Sterben sterben. Was ist denn das, ein Sterben, Sterben? Da kommen wir noch hin. Interessant ist hier, dass die listige Schlange, das ist ja der Teufel, ist ganz klar, wenn man da gerade auf Bildern sieht, wie da die Schlange herabzüngelt vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dann ist das bildhaft, dann ist das ein Symbol. Aber wer die Bibel von vorne bis hinten durchliest, der erfährt dann übrigens im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, von der alten Schlange. Ja, warum denn? Weil die alte Schlange bereits im Garten Eden tätig war. Also, interessant ist hier, dass Satan an der Stelle seine Verführung einleitet. Du wirst doch gewiss nicht sterben. Sollte Gott gesagt haben. Nicht wahr, Gottes Wort in Frage zu stellen, das ist ja überhaupt seine Methode. Aber hatte er nicht recht? Wir könnten vordergründig jetzt sagen, aber bitte, der Teufel hatte doch recht. Adam ist doch nicht gestorben. Er hat doch weitergelebt. Jetzt war's. Aber durch den Sündenfall ist Folgendes eingetreten. Alle Menschen sind seitdem betroffen, sterben zu müssen. Die Erde bekommt seitdem oder hat bekommen den Todesfluch. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Der ganze Kosmos ist im Todeswesen gefangen. Aber was heißt das? Hatte Satan etwa insofern recht, als er wusste, der Adam wird weiterleben. Aber was bei dem Adam eingetreten ist, ist etwas ganz anderes gewesen. Da komme ich dann hin beim zweiten Punkt. Ich will hier das noch einmal unterstreichen. Unsere biologische Existenz hier in dieser Welt zwischen Geburt und Tod ist aufs Sterben hin angelegt. Wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist so. Das heißt, die Ankündigung, die Gott gemacht hat, du wirst ein Sterben sterben, trifft unsere biologische Existenz von A bis Z. Aber was machen wir jetzt mit dem Tod, der angeblich nicht eingetreten ist, weil Adam weitergelebt hat? Welcher Tod ist denn eingetreten, den Gott angekündigt hat, nachdem Adam von der Frucht gegessen hat, das heißt durch den Ungehorsam einfach ausgebrochen ist? Das war ja seine Zielverfehlung, das war doch die Sünde. Nicht zu gehorchen dem Gebot, das Gott gegeben hat. Es geht hier jetzt um, soll ich sagen, den anderen Tod oder die Erklärung um den geistlichen Tod. Der leibliche Tod ist die eine Seite, der geistliche Tod ist die andere Seite. Und dieser geistliche Tod ist sofort eingetreten. Wisst ihr durch welchen Satz? Sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Ich habe, was ich jetzt sage, zum ersten Mal gehört, aus dem Munde von Billy Graham. Und ich meine, das sei in Stuttgart gewesen, als er dort in dem Fußballstadion war, sehr eindrucksvoll, war voll und ich war dabei, die Ränge waren besetzt, wir sind gestanden, um das Stadion herum war ein Gewitter niedergegangen, im Stadion drin hat es nicht geregnet, das war ganz eigenartig. Und in dem Vortrag, den Billy Graham damals gehalten hat, habe ich das zum ersten Mal gehört. Da sei das Lichtkleid von Adam abgefallen. Man macht sich ja schon Gedanken, wieso merken die plötzlich, dass sie nackt sind? Das Lichtkleid, also natürlich ist es ein Gedanke, der in die Bibel hineingetragen wird, aber so ganz unbiblisch ist es auch nicht. Das ist nicht bloß jetzt Spekulation, denn der Umgang mit Gott, die Gottesgemeinschaft, ist die Gemeinschaft mit dem Licht. Mose, wer hat da gerade gesagt von Mose? Moses Angesicht glänzte durch den Umgang, den Mose mit Gott hatte. Ich war das Wort Licht spielt ja in der Gottesgemeinschaft eine zentrale Rolle. Gottes Wesen ist nach dem Johannesbrief ja eben auch Licht, Liebe und Licht. Also dieser geistliche Tod, der durch das Abfallen des Lichtkleides markiert ist und markiert wurde, hat ja dann seine Weiterführung gefunden durch die Austreibung aus dem Garten Eden. Damit war die Gottestrennung dokumentiert. Gottestrennung heißt hinausgehen in die Finsternis. Geistlicher Tod. Der leibliche Tod bedeutet Trennung der Geistseele vom Leib Und der geistliche Tod bedeutet Trennung von Gott. Und diese Trennung von Gott ist sofort eingetreten. Das hat natürlich der Teufel nicht gesagt. Das hat er verschwiegen. Ohne Gottes Beziehung ist der Mensch tot in Sünden und Übertretungen, sagt Paulus im Epheserbrief. Das ist eine durchgängige Linie in der Bibel. Ohne Gottes Beziehung ist der Mensch tot. Jesus bestätigt das in der Beispielgeschichte vom verlorenen Sohn. Da sagt der Vater nach der Heimkehr des Sohnes: Dieser mein Sohn hat frisch fröhlich gelebt, aber jetzt hat er eingesehen, dass das Ganze nicht taugt. Da ist es auch zentral ausgesagt: Dieser mein Sohn war tot und nun ist er wieder lebendig geworden. Das ist ein ganz großartiger Pinselstrich in dieser Geschichte. Johannes bestätigt dies: Wir sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, oder er wird den Tod nicht sehen ewiglich. Das ist der geistliche Tod. Wer heimgekehrt ist, wie der verlorene Sohn, wer die Gottesbeziehung und Gottesgemeinschaft wieder aufgenommen hat, der wird den geistlichen Tod nicht sehen ewiglich, denn der ist ja überwunden. Also, leiblicher Tod, Trennung, Tod ist immer Trennung. Tod, leiblicher Tod, Trennung der Geistseele vom Leib, geistlicher Tod, Trennung unserer Existenz von Gott. Zweite Frage: Wer hat die Macht des Todes? Da müssen wir ausgehen oder können wir ausgehen von Hebräer 2, Vers 14. Da heißt es: Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er es gleichermaßen angenommen, also Fleisch und Blut angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Da ist Tod und Teufel wirklich zusammengekoppelt an der Stelle. Das wird in der wörtlicheren Wiedergabe eigentlich noch deutlicher. Das heißt nämlich nicht Gewalt über den Tod, sondern Gewalt des Todes, der die Gewalt des Todes hat. Das heißt, der Teufel übt seine Gewalt so aus, dass er den Tod benutzt. Und mit dem Tod ist es wirklich als Sammelbegriff. Das hat Auswirkungen bis in den leiblichen Tod, nicht bloß das Geistliche. Das sage ich nachher auch nochmal deutlich. Also, dass er den Tod benutzt als Instrument seiner Herrschaft. Das heißt, Gewaltausübung durch Töten. Also, Tod meint hier wirklich leiblicher Tod und geistlicher Tod. Das Sterben müssen und die Versklavung in die Gottesferne als Folge der Sünde. Der Tod ist der Sünde, soll Römerbrief. Auf diesem Hintergrund kann man durchaus sagen, dass die ganze gefallene Schöpfung ein einziger Friedhof ist. Tod und Satan sind zusammengebunden. Und das wird durch ein Jesuswort so deutlich bestätigt, dass man eigentlich nur staunen kann. Aber Jesus, darf ich es mal so respektlos sagen, der hat es ja wissen müssen, hat es auch gewusst. Und hat gesagt: Satan ist ein Mörder von Anfang an. Die Gewalt des Todes, das heißt Machtausübung durch Töten. Steht übrigens Johannes 8, Vers 44, Satan, der Mörder von Anfang an. Durch die Verführung zum Ungehorsam hat er das Instrument des Tötens eingesetzt, bereits da. Und von da an ist nun das Sterben ein Prozess. Ein Sterbensprozess, genau so wie es Gott angekündigt hat. Du wirst ein Sterben sterben. Und da sagen die Biologen und die Forscher unserer Tage, dass unser Leben hier in dieser Welt, unsere biologische Existenz, ein ständiges Aufbauen von Zellen und ein gleichzeitiges Abbauen von Zellen ist. Und mit zunehmendem Alter ist es so, dass das Abbauen der Zellen größer ist als das Aufbauen. Das ist der Alterungsprozess. Dass ich Satan seitdem des Todes und des Instruments des Todes in unersättlicher Mordlust bedient, unter der Kennzeichnung, wir leben in einem bösen Äon, nämlich deshalb. Das wird eigentlich uns tagtäglich vor Augen geführt. Ich will jetzt etwas sagen, das ist ein bisschen riskant, weiß ich. Ich komme ja von Winnenden-Birkmannsweiler. Und in Winnenden ist ja bekannt geworden durch den fürchterlichen Amoklauf. Unsere Enkelkinder, unsere eigenen Enkelkinder waren ganz in der Nähe dieses ganzen Geschehens. Ich war damals gerade unterwegs und habe das auf dem Grundstück unterwegs und habe dann die ganze Hubschrauber-Sache nur von Ferne gehört, habe gar nicht gewusst, um was sich da eigentlich gedreht hat. Und dann hat mir plötzlich jemand gesagt, man soll also nicht wegfahren und irgendwas machen, denn das und das. Und die Polizei war unterwegs, das war also eine hochdramatische Angelegenheit. Ist er auch durch die Medien gegangen. Der Tim, der dieses fürchterliche Blutbad angerichtet hat, ist ganz gewiss ein bedauernswerter Mensch. Aber meine Reaktion auf dieses ganze Geschehen, ich war 16, junge Leute zu töten, indem man in die Schulklasse hineinschirmt, einen Revolver zieht und dann Mädchen für Mädchen umbringt. Er hat es meistens mit den Mädchen gehabt, beim Töten. Meine Reaktion darauf war die, dass ich gesagt habe, das war fremdbestimmt. Fremdbestimmt. Der Kerl war hier Werkzeug. Ich meine überhaupt, dass bei solchen Ausrastern, bei was man menschlich gar nicht mehr erklären kann, wie einer so draufkommt, sowas zu machen, dass wir hier ganz deutlich mit dem rechnen müssen, der eben seine Mordlust ausüben will. Seit Kain. Seit Kain ist doch das Umbringen an der Tagesordnung. Gut, wir reden da von Fremdbestimmung, aber wir sollten hier vom biblischen Hintergrund her ganz deutlich wissen, wer das ist. Der Gipfel dieses Tötens, dieser Mordlust, ist das Umbringen mit religiöser Motivierung. Das ist der Gipfel. Denkt ein bisschen weiter. Das, was im Nahen Osten abläuft, das ist ja, ist auch ein Töten. Ich war, wenn man religiös motiviert einfach andere umbringen will und dann sich selber noch mittötet, weil man da einigen Versprechungen da Gehör schenkt. So, jetzt haben wir eines gesagt über Tod und Töten und geistlicher und leiblicher Tod. Aber jetzt müssen wir uns der Frage zuwenden. Denn davon ist in der Bibel die Rede, zwar nur im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Was ist der zweite Tod? Wird deutlich so genannt, steht in Kapitel 2, Vers 11, in dem Schreiben an die Gemeinde von Smyrna, dem als Überwinderlohn, dem wird kein Leid geschehen vom zweiten Tod. In Kapitel 20, Vers 6 und 20, Vers 10 wird der zweite Tod als Tatsache genannt. Man kann übrigens durchaus auch eine Beziehung herstellen zum zweiten Tod aus einer Äußerung Jesu, Matthäus 25, Vers 41, wo er von denen, die auf der falschen Seite stehen, sagt, sie werden in das ewige Feuer gehen, wo der Teufel bereits ist. Matthäus 25, Vers 41. Der zweite Tod, der also in diesem letzten Buch steht, bekommt auch die Bezeichnung eben im gleichen Buch. Das ist eine Gleichung jetzt. Feuersee. Feuersee, wirklich See des Feuers, ist in Parallele zu setzen mit dem zweiten Tod oder mit dem ewigen Feuer aus dem Munde Jesu. Und da heißt es, dass Tod und Hades, also Tod, und bei dem Wort Tod müssen wir jetzt gleich an den Machthaber des Todes denken. Tod und Hades, mein Totenreich, werden in den Feuersee geworfen. Kommt uns fürchterlich schrecklich vor. Feuersee ist auch etwas Unvorstellbares. Aber was soll denn das heißen? Das bedeutet, alle Totenaufenthaltsräume werden geleert. Jesus spricht hier von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Wieso wird denn das in einem Ton, mit einem Satz gesagt, die Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten? Es geht hier um alle, also um das Leeren der Totenaufenthaltsräume. Es gibt also kein Verschwinden. Es gibt kein Verlöschen. Es gibt kein Verstecken. Bei keiner Existenz in der Schöpfung. Kein Verschwinden, kein Verstecken, kein Verlöschen. Aber was soll das alles im Feuersee? Das heißt, wir fragen jetzt, wozu dient denn der zweite Tod? Was ist denn das für, was hat er denn für einen Sinn und für eine Bedeutung? Heißt das ewiges Feuer? Heißt das Vernichtung? Endlose Qual? Zwecklose Pein? Mich hat einmal, auch in der Offenbarung, muss ich doch aufschlagen, in welchem Kapitel das steht. Vers, Moment. Also sehr beeindruckt, wo es heißt, dass, na also, das müsste ich jetzt schneller haben. Kapitel 19. Ich hab's. Offenbarung 19. Also wie gesagt, das hat mich einmal sehr beeindruckt, als ich das gelesen habe und mir Gedanken darüber gemacht habe. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach Halleluja. Das heißt da, lobet Gott. Gott gehört Lob. Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerächt, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal Halleluja. Und es kommt ein Satz, also den habe ich lange nicht zusammengebracht. Und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Ja, sagen oder singen die alle Halleluja angesichts dieser Qual oder dieses ewigen Feuers oder was soll denn das? Wie kann man den Halleluja rufen, das heißt Gott die Ehre geben, indem man gleichzeitig auf seine Gerichte schaut oder auf den ewigen Rauch, der da aufsteigt? Sodom und Gomorra sind ja in unserer Bibel nun nicht gerade positive Beispiele. Interessanterweise wird immer wieder auf Sodom und Gomorra verwiesen, wenn da und dort, auch in unseren Breitengraden, diese fürchterlichen Exzesse stattfinden und die Unmoral ihre Blüten treibt. Da geht's zu wie in Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra ist in der Bibel ein Beispiel für einen deutlichen, schrecklichen Gerichtsvollzug Gottes. Da könnte man denken, das war mit Sodom und Gomorra damals endgültig aus. Punkt. Die Bibel macht keinen Punkt. Jesus sagt, er deutet das nur an, es wird Sodom und Gomorra an jenem Tage erträglicher gehen als dir, Kapernaum. Da spielt Sodom und Gomorra immer noch eine Rolle. Und in Hesekiel, das muss ich jetzt aufschlagen, ausgerechnet im Propheten Hesekiel, der das Wort Barmherzigkeit fast nicht kennt und immer nur vom heiligen Gott spricht. Ausgerechnet der Hesekiel, der sagt über Sodom und Gomorra Folgendes: Ich will aber ihr Geschick wenden, nämlich das Geschick Sodoms und ihrer Töchter. Das ist Hesekiel 16, Vers 53 und folgende. Das Geschick Sodoms und ihrer Töchter und das Geschick Samarias und ihrer Töchter und auch dein Geschick in ihrer Mitte. Ich will ihr Geschick wenden. Also was in unseren Ohren klingt wie ein hoffnungsloser Fall, ist in der Bibel nicht so. Man kann daraus den Schluss ziehen und sagen, der zweite Tod dient auf keinen Fall der endgültigen Vernichtung und des Auslöschens, sondern hat erzieherische Wirkung. Es gibt einen Satz von Ernst Ferdinand Schröder, der heißt: In der Pädagogik Gottes hat der Tod erzieherische und richterliche Dienste. Erzieherische und richterliche Dienste, das erklärt auch, meine ich, manche, wie soll ich sagen, fast Nebenbemerkungen, die auch der Paulus bringen kann, erklärt auch die plötzliche Gerichtsreaktion, die der Petrus bei Ananias und Sapphira durchführte, dass beide tot umgefallen sind. Und erklärt auch, dass Paulus schreiben kann, dass der Unzüchtige Satan übergeben wird zum Verderben des Fleisches, aber da macht er keinen Punkt, sondern er fährt fort zur Rettung des Geistes an jenem Tage. Das kommt im Timotheusbrief übrigens noch einmal. Dem Satan übergeben werden, aber nicht zur Vernichtung und Auslöschung, sondern, jetzt möchte ich so sagen, zur Erziehung, zur Pädagogik, die Gott hier durchführt. Wir können also sagen, auch der zweite Tod hat zurechtbringende Bedeutung. Ich will zum zweiten Tod noch etwas in Parallele setzen. Wir haben immer noch die Frage vor uns, was ist der zweite Tod? Der zweite Tod wird auch in 1. Korinther 15, Vers 26 der letzte Feind genannt. Und wisst ihr, hören wir bitte im Hinterkopf, das so mit Tod, da spielt immer der Machthaber, der das Töten als Instrument einsetzt, mit herein. Tod, auch beim letzten Feind, hat also immer eine Beziehung zu dem Machthaber des Todes. Und wenn hier gesagt wird, dass der letzte Feind, der Tod, aufgehoben werden wird, dann ist auch die Todesherrschaft des Teufels aufgehoben. Johannes sagt es in dem Wort, dass der Sohn Gottes gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Das finden wir in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2, die Werke des Teufels zu zerstören. Es kann keine Form des Todes geben, auch der zweite Tod nicht. Keine Form des Todes geben, die nicht umschlossen und bewältigt würde von dem Lebensfürsten. Paulus hat es so ausgedrückt, Jesus hat dem Tode die Macht genommen. 2. Timotheus 1, Vers 10. Spielt auch hinein zum zweiten Tod hin. Nun, ich habe die vierte Frage noch. Wie geschieht die Überwindung des Todes? Überwindung des Todes ist die Zielsetzung des ganzen Heilsplanes Gottes. Sie beginnt doch bereits mit der Ankündigung im Garten Eden. Der Weibessamen wird dem Schlangensamen den Kopf zertreten. Da beginnt Gott bereits mit dem Heilsplan. Soll ich sagen, mit der Todesüberwindung, mit dem Prozess. Gott setzt dem Sterbensprozess, dem Todesprozess, dem Todeswesen den Lebensprozess entgegen. Also mit der Unheilsgeschichte, die mit dem Sündenfall beginnt, beginnt gleichzeitig auch die Heilsgeschichte. Todesüberwindung muss bedeuten, das ist jetzt ein logischer Schluss, Todesüberwindung muss bedeuten, dass auch die Todesursache behoben wird. Und die Todesursache ist die Sünde, der Abfall von Gott, die Trennung von Gott. So ist damit von Anfang an, wir sprechen ja von der Überwindung des Todes und von der Zielsetzung, so ist damit von Anfang an, soll ich sagen, das Bekämpfen der Sünde angesetzt und angezeigt. Anders gesagt, von Anfang an heißt das Heil, das Gott durchführt, Heimholung des von Gott entfernten Menschen zu sich in die Gemeinschaft. In der Gemeinschaft mit Gott ist der geistliche Tod aufgehoben. Das zentrale Geschehen, wodurch der Tod überwunden worden ist, ist durch Jesus Christus passiert. Sein Tod, das kann ich jetzt kurz skizzieren, sein Tod, sein Kreuzestod bedeutet, er hat die Sünde weggetragen, er hat die Todesursache behoben. Drei Zentralaussagen dazu. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Kolosser 1, Vers 20, er hat es all versöhnt durch seinen Tod. 1. Johannes 2, Vers 2, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und Johannes, und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott, der gerecht ist. Der ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und es kommt ein Satz, warum schiebt den Johannes nach? Versöhnung für unsere Sünden. Wisst ihr, wie es weitergeht? Nicht allein aber für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Jetzt wird es plötzlich umfassend. Mit Jesu Tod am Kreuz ist die Entmachtung dessen eingeleitet, der die Gewalt des Todes hat. Das ist der Teufel. Aber zu Jesu Tod am Kreuz kommt ja sein Auferstehen am dritten Tag. Und die Auferstehung Jesu Christi ist der Beginn der Todesüberwindung. Deshalb kann Paulus sagen, ich habe es schon zitiert, er hat dem Tode die Macht genommen. Es gibt eine weitere Zentralstelle im Korintherbrief, Kapitel 15, 23 und 24. Das ist auch so umfassend, wie sie in Adam alle sterben. Da ist in einem Satz das ganze Todesgeschehen zusammengefasst. Wie sie in Adam alle sterben. Und es kommt der andere Satz dazu. So werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Wie geschieht die Überwindung des Todes? Durch das zentrale geschehen, das Jesus vollbracht hat. Man kann, wenn man das richtig bedenkt und auf sich wirken lässt, eigentlich nur in Staunen kommen, was da geschehen ist. Und da macht man, das machen einige Leute, an der Tatsache herum, ja, für mich hat Jesus nicht sterben müssen. Und selbst, ja, das, solche Töne kommen in unseren Tagen. Aber selbst Goethe hat sagen können, dass Tabak, Wahnsinn und Kreuz für ihn Dinge seien, die ihm nicht gefallen. Ja, dabei ist das wirklich das Zentrale. Ich muss noch ein paar Sätze sagen zur Beseitigung des letzten Feindes. Wir stehen da an dem Punkt, wie geschieht die Überwindung des Todes? Das heißt auch, wie geschieht die Beseitigung des letzten Feindes? Und wir haben ja bereits gesagt, der letzte Feind ist der zweite Tod. Die Entmachtung des letzten Feindes, die Entmachtung ist geschehen de jure, eingeleitet durch den Kreuzestod Jesu. Aber die Beseitigung bedeutet, dass auch der zweite Tod aufgehoben werden muss. Und deshalb werden im Feuersee Tod und Hades getötet. Aber was heißt dieses Töten? Da kommen wir jetzt auf ein Wort, an dem man, ja, also jetzt von der Wortbedeutung her herumfragen kann und muss. Da muss man jetzt ein bisschen in die Tiefe bohren. Da steht im Griechischen das Wörtlein Katargein. Die Wörterbücher sagen dazu Folgendes. Dieses Töten des Todes heißt zunichte machen, also Katargein, heißt unterwerfen, heißt der Macht entheben, heißt abschaffen, unwirksam machen, überwunden werden. Es gibt eine Parallelstelle im Propheten Jesaja. Dort heißt es, der Tod wird verschlungen auf ewig. Ausgerechnet Jesaja kann das sagen. Und ich kann noch eine Parallele bringen. Das ist Hosea 13, Vers 14. Da sagt der Prophet Tod, ich will dir ein Gift sein. Das heißt doch, Tod, ich bringe dich um. Ich will dich töten, ich kann dich töten, ich will dir ein Gift sein. Katargein oder Katargeo heißt endgültiges Aufhören, das heißt verschlingen, überwältigen, schnelles Verzehren, ein wunderliches Verschwinden lassen, beseitigen. Und wie abschaffen, wie beseitigen? Die Antwort liegt darin, dass Bedeutung und Zielsetzung des zweiten Todes einen zurechtbringenden Sinn haben. So, ich komme zur letzten Frage. Was ist die Zielsetzung der Todesüberwindung? Ist ja bereits schon eigentlich gesagt in dem bisherigen, die Zielsetzung der Todesüberwindung. Der Tod wird nicht mehr sein. Das, was hinter unserem Thema steht, nach dem Doppelpunkt, der Tod wird nicht mehr sein. Damit ist auch der Machthaber des Todes nicht mehr wirksam, denn auch der zweite Tod ist beseitigt. Und nun ist der Weg frei für das, was in Philipper 2 steht, dass alle Zungen bekennen zur Ehre Gottes des Vaters, Herr ist Jesus. Alle Zungen und alle Knie beugen sich. Ich weiß, dass an dieser Stelle auch manche herumknobeln und sagen, ja, manche beugen halt ihre Knie zähneknirschend und bekennen den Herrn auch zähneknirschend. Aber Das kann zur Ehre Gottes nicht sein. Dieses Bekennen ist, und jetzt grabe ich auch wieder ein bisschen tiefer, ist ein freiwilliges aus sich heraus Bekennen. So heißt das Wort. Das wäre ja auch unseres Gottes gar nicht würdig, wenn da Zähneknirschende sagen, also ich kann ja gar nicht anders, also du bist natürlich doch der, der über alles die Macht hat. Nein, da wird ein Gott sein, alles in allem. 1. Korinther 15, 28. Zielsetzung der Todesüberwindung. Dann sind wir an dem Punkt, was in Offenbarung 21 so ausgedrückt ist, Vers 4, siehe, ich mache alles neu. Und weil das so ein ungeheuerlicher Satz ist, siehe, ich mache alles neu. Und weil das hineingesagt wird, wurde und wird bis heute in das Todeswesen dieser Welt, in den Zerbruch, in die vielen Fragezeichen hinein, bekommt Johannes den Auftrag und sagt, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, schreib das auf und unterstreiche das doppelt und dreifach. Siehe, ich mache alles neu. Ich will schließen mit zwei Beispielen. Es gibt eine Mozart-Anekdote. Ob die so passiert ist, weiß ich nicht. Anekdoten haben ja sehr in sich. Auf jeden Fall, der junge Mozart soll eines Nachts spät heimgekommen sein und was weiß ich, was er erlebt hat tagsüber. Auf jeden Fall hat er sich ans Klavier gesetzt und hat improvisiert und wahrscheinlich seiner Seele Luft geschaffen und hat mit einer fürchterlichen Dissonanz aufgehört, Klavierdeckel zugemacht und ist ins Bett gegangen. So erzählt die Anekdote. Also fürchterliche Dissonanz, ich weiß nicht, zur Zeit Mozart waren Dissonanzen noch nicht so schlimm, wie sie heute sind. Also kurz und gut, das hat sein Vater gehört und der sei aufgestanden und habe die Dissonanz aufgelöst. Hat sich auch ins Klavier gesetzt und sich gesagt, also so kann man nicht aufhören. Der Vater löste Dissonanz. Jede. Das eine Beispiel, jetzt kommt das andere. Will ich vorlesen. Der Dichter Karl-Heinz Wagerl hat einer Taubnessel folgendes Gedicht gewidmet. Am Straßenrand bedeckt mit Staub blüht eine Nessel, die ist taub. Sie blüht bei Sonnenschein und Frost, mühselig, aber doch getrost. Dereinst am Tage des Gerichts, sie hört von den Posaunen nichts, wird Gott ihr einen Boten schicken, der wird die taube Nessel pflücken und in den siebten Himmel bringen. Dort hört auch sie die Engel singen. Das ist nicht spaßig und nicht ironisch, aber das ist von einer großen Tiefe. Und das wird Gott einmal nicht bloß mit der Taubnessel fertig bringen, sondern mit seiner ganzen Kreatur, die heute weit hin noch taub ist und blind. Er wird es fertig bringen. Das ist dann Todesüberwindung. Betest du? Lasst uns beten. Herr, dass wir diese Zielsetzung, deine Zielsetzung, die du in deinem Wort zeigst und deutlich machst, fassen können, braucht es deinen Geist. Schließe du uns auf, was bisher verschlossen gewesen sein mag. Mach du uns groß und wichtig, was bei dir groß und wichtig ist. Schenk du uns den Durchblick auf das große, herrliche Ziel, das du der ganzen Schöpfung gesteckt hast. Nicht bloß der Menschenwelt, sondern deiner ganzen Schöpfung. Und dass wir das mit ganzem Ernst und mit festem Glauben und großer Zuversicht fassen und leben und praktizieren, in der Anbetung deines großen Namens, dass du einmal sein wirst, alles in allem. Dafür beten wir dich heute schon an. Amen.